Es ist Freitag, der 28. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er ist in einem Fachbereich tätig, über den es allein sich schon die ganze Zeit zu reden lohnt. Er selber hat bundesweite Bekanntheit erlangt, so ziemlich zu Beginn der Corona-Pandemie. Das war so im März 2020. Die Älteren werden sich erinnern, da saß er plötzlich auch vor der Bundespressekonferenz neben einem Gesundheitsminister Jens Spahn und man dachte sich, wer ist denn der Typ? Er ist als Pfleger Ricardo bekannt bei Instagram, ansonsten kennt man ihn als Ricardo Lange. Guten Morgen.
Ein wunderschönen guten Morgen. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du zu Gast bist. Wir haben ja immer mal hin und her geschrieben, da wussten wir, jetzt wird es irgendwann passieren. Heute ist es soweit und der Tag passt natürlich auch perfekt zu dir, denn heute ist der sogenannte Tag der Superhelden. Das basiert auf einem Tag, nachdem die Angestellten von Marvel Comics einen Tag lang in Superheldenkostümen rumgelaufen sind und Passanten befragt haben darüber, welche Superkräfte sie gerne hätten. So, wo wir gerade beim Thema sind, welcher Superheld trifft auf dich zu? Du bist ja so gefühlt, würde ich sagen, irgendwo so Drax von Guardians of the Galaxy. Da würde ich dich jetzt mal einordnen. Wo siehst du dich da selbst?
Oh, ich bin eher so die SpongeBob-Fraktion, glaube ich.
Ach Gott.
Ich selber würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Superheld bin. Und ich finde es auch immer komisch und schwierig, wenn man Pflegekräfte als Superhelden bezeichnet.
Ja.
Weil letztendlich machen wir alle unseren Job. Und wenn man sagt, wir sind Superhelden, würde das ja implizieren, dass wir unverwundbar wären, dass wir unkaputtbar wären. Und genau das sind wir halt nicht.
Ja, da hast du recht. Da werden wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich selber sehe mich übrigens als Iron Man, allerdings ohne Geld und Fähigkeiten. Das ist ein bisschen das Blöde an der ganzen Geschichte. Aber gut.
Die Schlagzeile des Tages.
Wegner in Berlin gewählt. Das gibt's doch nicht. Das fragt sich nicht nur die FAZ. Kai Wegner fällt in Berlin in zwei Wahlgängen durch. Die Opposition spricht schon von einer Koalition des Chaos und die AfD stellt eine fragwürdige Behauptung auf. Ricardo, du lebst in Berlin, wenn ich mich nicht irre, und jubelst jetzt über deinen neuen Bürgermeister Kai Wegner, dem es nicht leicht gemacht worden ist. Ich habe vorweg, nachdem die SPD ja zugestimmt hatte, dem Koalitionsvertrag, da hatte ich mich selber bei der Formulierung erwischt, naja, dann wird er am Donnerstag, wird er dann halt, ich meine, da muss jetzt noch die CDU zustimmen, aber was soll da groß passieren? Und dann ist dann doch noch eine Menge passiert. Wie sehr überrascht dich das?
Also ganz ehrlich, bei der heutigen Bundesregierung und wie das so die letzten Male mit den Wahlen abgelaufen ist, überrascht mich eigentlich gar nicht. Mhm. Dass er nur dreimal gewählt werden musste, um überhaupt Bürgermeister zu werden, ist natürlich schon krass. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, ne?
Ja, wo hat er damals zwei gebraucht?
Genau,
ne?
Genau. Und der hat aber nur eine Stimme zu wenig, nicht neun. Ich fand es eh schon krass, dass die Wahl nochmal wiederholt werden musste, weil so viel Pannen vorhanden waren. Und ich finde, das darf in einer Demokratie und gerade in Deutschland nicht passieren, dass da so lapidar damit umgegangen wird.
Ja, jetzt ist es ja so, also diese Berliner Regierungskoalition ist ja eh auch nochmal auch in ihrer Entstehung eine sehr, sehr spezielle. Man wusste, dass bei der SPD sehr viele nicht glücklich waren mit der Idee einer solchen großen, nennen wir sie mal wohlwollend, Koalition. Also war irgendwie auch klar, dass wahrscheinlich jetzt nicht alle so abstimmen würden, dass der da so durchrauscht. Ja, aber dass jetzt plötzlich so viele Stimmen fehlen, dass man in einen zweiten Wahlgang muss und das dann wieder nicht klappt, dass die da, also nennen wir mal, dass die so undiszipliniert sein würden. Und man kann ja davon ausgehen, dass wahrscheinlich in erster Linie die Stimme der Sozialdemokraten gefehlt haben, denn man weiß es ja nicht genau. Das hätte man dann trotzdem nicht erwartet, aber so ist es dann halt am Ende gekommen und am Ende ist das Ergebnis 86 Ja-Stimmen, 70 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Es sind also genauso viele Ja-Stimmen, wie die Koalition hat. So. Es hat gereicht, aber dann kommt plötzlich die AfD um die Ecke und verschickt, also die AfD-Fraktion verschickt eine Pressemitteilung und da sahen sie, sie hätten im dritten Wahlgang für Wegner gestimmt, denn das sei aus gesamtstädtischer Verantwortung passiert. Und dann denkt man natürlich sofort an den Fall Kemmerich, da in Thüringen, der FDP-Ministerpräsident, der kurzzeitige, und da ist wieder die AfD und sehr viele Menschen regen sich natürlich auf und sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe neue Koalition, dass ihr ihr, ich zitiere nur, von Gnaden der AfD jetzt hier entstanden seid. Nur, man weiß es ja gar nicht genau. Also fallen wir da möglicherweise auch auf den Trick rein?
Na, die Wahl ist ja geheim, so wird man es nie nachvollziehen können. Und hätte die komplette AfD-Fraktion für Wegner gestimmt, hätte doch sein Ergebnis viel höher ausfallen müssen, oder?
Das ist richtig.
Wäre ja deutlicher gewesen.
Ja, absolut. Also insofern kann man davon ausgehen, dass das so auch schon mal nicht ganz richtig ist. Ist vermutlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass die AfD die Unwahrheit sagt. Ich finde es immer bemerkenswert. Also klar, ne, man schüttelt den Kopf und sagt, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Ihr kriegt es doch nicht mal hin, jetzt den Bürgermeister einfach mal da so durchzubringen. Dann kommt die AfD um die Ecke und sagt, so Leute, dank uns ist diese Regierung entstanden und ihr, die demokratischen Parteien, ihr sagt doch immer, keine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner Ebene und jetzt werdet ihr ja mutmaßlich einknicken, denn ihr wollt ja die Macht oder die Macht erhalten. Nur manchmal, und das verfolgt man ja dann auch im Netz, entsteht natürlich sehr schnell eine Stimmung, in der das alles so hochkocht. Und dann muss man ja mal die Frage stellen, finde ich zumindest, ob man diesen Tourette'schen Aussetzern dieser ja doch sehr ekligen Partei, ob man denen auch immer sofort auf den Leim gehen will. Also warum wartet man nicht einfach mal ab?
Also ich verstehe auch nicht, warum solche Meldungen immer sofort rausgegeben werden. Ich hätte auch abgewartet, ich hätte der gar keine Bühne gegeben, dieser Partei, zumal man ja auch weiß oder erahnen müsste, dass das sowieso alles Quatsch ist.
Ja.
Also ich glaube, da ist Kalkül dahinter, das ist ein bisschen Cleverness und ja, ich hätte nicht gleich sofort rausgegeben. Aber wisst ihr, wie die Medien sind? Eine Schlagzeile ist eine Schlagzeile, die muss raus und ja.
Absolut. Und Kai Wegner darf jetzt dann mutmaßlich jetzt Bürgermeister sein. Und er wird nicht wie Heidi Simonis damals zu Let's Dance, bis auf weiteres müssen, ist ja auch mal ganz schön. Das würde ich mir von dir gerne noch abholen. Was erwartest du denn jetzt dann von diesem neuen Senat, von der neuen Regierung und dem Bürgermeister Kai Wegner?
Also davon abgesehen, dass er eh nicht mehr lange Zeit hat, jetzt sind es ja nur noch 2,5 Jahre, dann ist er schon wieder Neuwahl und so weiter.
Dreieinhalb. Nein, also die klauen jetzt nicht noch ein Jahr.
Ah, okay. Eigentlich erwarte ich gar nicht so viel. Ich würde mich ja schon freuen, wenn die Politiker heutzutage, FDP, SPD, also die ganze Regierungskoalition sich mal einig wird und einiger wäre. Also die sind ja mehr am Streiten als alles andere. Und aber ich würde mich freuen, wenn Herr Wegner es schaffen würde, Berlin mehr zu ein, weil es ist ja so ein bisschen gespalten, arm und reich, die ganzen Randbezirke, dann die Nobelbezirke, die Mieten kann sich keiner mehr bezahlen, also es ist so viel zu tun noch. Ich bin da so ein bisschen am Zweifeln, dass er alles in seiner Amtszeit erledigen wird, aber vielleicht kann er ja die richtigen Bahnen legen, so zumindest meine anfängliche Hoffnung.
Blattgold.
Aufregung um Erdogans Gesundheit. Wie krank ist er wirklich? Das fragt sich nicht nur die Berliner Morgenpost. Wie steht es um Erdogans Gesundheit mitten im Wahlkampf? Nach Berichten über einen Herzinfarkt hat sich nun sein Sprecher geäußert. Ja, er war kurz vor einem Live-Interview. Da hatte Erdogan plötzlich angefangen, Würgegeräusche von sich zu geben. Dann sagte der Reporter, oh mein Gott, Werbung, was dann so passiert. Also es gab große Aufregung und zur Stunde immer noch macht man sich Gedanken darüber, wie geht es denn eigentlich Recep Tayyip Erdogan, der jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfes ist, und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Also die einen reden von Herzinfarkt, selbst in China wird spekuliert, die anderen sagen, nein, der hat nur eine Magen-Darm-Grippe. Auch in Berlin ist im Grunde genommen der Wahlkampf schon eröffnet, denn wir erinnern uns auch nicht nur in Berlin, aber Berlin natürlich als sehr, sehr große Stadt mit großer migrantischer, türkischstämmiger Community, da ist natürlich auch der Wahlkampf bereits im Gange, denn dass viele Menschen, die auch hier in Deutschland wahlberechtigt sind für die Türkei, dass die nicht nur das Zünglein an der Waage sind, sondern ganz entscheidend was beitragen können, das ist ja nun auch kein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie verfolgst du das aus Deutschland?
Gar nicht so groß. Ich habe das mit Erdogan natürlich mitbekommen. Da gibt's ja auch die Aussage, dass der Wahlkampf ziemlich an den Nerven und an der Gesundheit zerrt. Und das hat mich so ein bisschen an Laschet damals erinnert. Ich habe ja Laschet selber mal kennenlernen dürfen im Wahlkampf. Der war fix und fertig, der war gestresst, der stand unter Strom. Und dann habe ich ihn mal getroffen nach der Wahl bei der Bundespräsidentenwahl.
Ja.
Da war der wie ausgewechselt, ja, fröhlich, freundlich, strahlend. Und ich glaube schon, dass so ein Wahlkampf sehr an der Gesundheit zerrt. Mhm. Ich glaube aber auch, dass der wahre Gesundheitszustand verheimlicht wird, weil du weißt ja, Männer an der Macht, die wollen natürlich nicht Schwäche zeigen. Jetzt ist natürlich Wahlkampf. Er hätte natürlich eigentlich gar keine Angst haben müssen, weil ich glaube, die letzten 20 Jahre, der ist ja ungeschlagen immer gewesen.
Absolut.
Ja, jetzt total. Hat er Genau, jetzt hat er ja versprochen, dass er die ersten Atomkraftwerke der Türkei bauen lassen will.
Na, er wollte gerade jetzt feierlich das erste Atomkraftwerk einweihen und ausgerechnet jetzt wird er gebaut. Krank. Ne?
Ah ja, ja eben.
Der wird schon krank vor dem Atomkraftwerk. Ne? Ist ja immer eher umgekehrt meistens. Ja, also feierlich. Ne? Du siehst, das finde ich übrigens interessant, dass du es reinbringst, denn jetzt anders als in Deutschland ist das Atomkraftwerk, die Atomkraft, ein Prestigeobjekt, mit dem man dann auch gedenkt, Wahlen zu gewinnen. Dass man sagt, seht her, Leute, wir sind jetzt hier ins atomare Zeitalter eingestiegen. Deshalb bin ich für euch besonders wählbar. Ist ja aus deutscher Perspektive ja auch eine interessante Note zumindest.
Es werden mir wahrscheinlich einige auf die Gusche hauen, aber sind wir nicht die einzigen in Deutschland, die ja alles abschalten wollen auf einmal? Also ich bin, mir macht Atomkraft Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Ja.
Man sieht ja, was so passiert in Fukushima, aber trotzdem finde ich, wir brauchen ja irgendwie eine Übergangslösung. Also wenn wir jetzt alles abschalten, dann aber Atomstrom aus anderen Ländern einkaufen, da frage ich mich immer, wo ist da so die Logik?
Ja, das erscheint einem nicht immer so sinnvoll, wobei wir auf den Atomstrom gar nicht so massiv angewiesen sind, aber das, was vielen und vermutlich auch dir nicht so logisch erscheint, ist halt die Thematik mit den Kohlekraftwerken. Ne? Das genau, ist halt etwas,
zum Beispiel auch,
was sich auch wirklich meines Erachtens schwer erklären lässt, wenn der CO2-Ausstoß auf Gedeih und Verderb verringert werden soll und du sagst, lieber hauen wir die Kohlekraftwerke wieder an, als dass wir die Atomkraftwerke laufen lassen, ist nicht immer ganz so einfach vermittelbar. Was die Türkei angeht, du hast es richtig gesagt, eigentlich sollte Erdogan gar nicht so verbraucht aussehen, weil es für ihn bislang immer gut gelaufen ist, aber mit Kemal Kılıçdaroğlu hat er jetzt tatsächlich das erste Mal einen wirklich ernstzunehmenden Gegner. Vor allen Dingen auch einer, der noch nicht im Gefängnis gelandet ist, wie alle anderen. Das ist ja, das war ja, für ihn war ja eigentlich der Wahlkampf immer eine, wie sagt man in Bayern, Akemade Wiesen, weil du wusstest, wer auch immer da jetzt in der Opposition ist und mir gefährlich wird, wir werden schon einen Grund finden, den einzusperren und jetzt das. Aber eins noch, ich glaube, das muss ich noch anfügen, ich glaube, Armin Laschet verwehrt sich gegen den Vergleich mit Erdogan. Aber Laschet, ganz guter Typ eigentlich, oder?
Du, wirklich, also wenn du den mal live privat kennenlernst, das ist echt ein lustiger Vogel. Also
ja,
hätte ich nicht gedacht, in der Wahlperiode nicht so, da war der wirklich grimmig, schlecht gelaunt, der war unter Stress, aber nach der Wahl wirklich, also ich habe gedacht, Mensch, was ist da los? Mhm. Ja, der war wirklich sympathisch, muss man wirklich sagen, ja.
Bitte empören Sie sich jetzt.
17 Kilo Sprengstoff sollten Putin töten. Attentat auf Kreml-Chef scheiterte knapp. Das berichtet die hannoversche Neue Allgemeine. Brisanten Informationen zufolge hat die Ukraine versucht, den russischen Präsidenten mit einer Kamikaze-Drohne vom Typ UJ-22 zu töten. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor. Die Drohne hat ihn relativ knapp verfehlt, also 20 Kilometer vor ihrem Ziel. Da sei die abgestürzt. Und ob tatsächlich Kiew hinter der Aktion steckt, das bleibt ungewiss. Allerdings hat sich der ukrainischer Aktivist Juri Romanenko zu dem mutmaßlichen Attentat bekannt. So, jetzt hört man eine solche Meldung und das erste Gefühl, das ich zum Beispiel habe, ist, ach, eigentlich schade. Ne? Wir sind ja jetzt nicht der christliche Verein bibeltreuer junger Männer, sondern wir können ja auch manchen Leuten auch einfach mal was Schlechtes wünschen. Auf der anderen Seite habe ich immer dieses Gefühl, naja, lassen wir uns jetzt mal nicht täuschen davon, dass wir immer glauben, dass wenn Putin weg ist, dass es automatisch alles viel, viel besser werden würde. Es gibt ja dieses englische Sprichwort, better the devil you know. Das ist natürlich aus unserer Perspektive immer leicht gesagt, da wir jetzt nicht mittendrin in diesem Krieg sind. Und doch allzu romantisierte Gedanken darüber, wie es sein würde, wenn Putin plötzlich auch krankheitsbedingt oder so nicht mehr da wäre, erlaube ich mir dann auch nicht. Wie sieht's da bei dir aus?
Also was Putin angeht, wenn der weg ist, ist ja die Frage, wer kommt danach? Ja, also kann er sogar noch schlimmer werden,
ja,
obwohl der jetzt schon schlimm genug ist. Ich habe mich nur gefragt, 20 Kilometer vor der Ort, wo er sich befunden hat, ist sie detoniert, ja, abgestürzt, wie auch immer.
Ja.
Ich weiß ja, dass Putin jemand ist, der immer sehr, ja, spielt, also der streut ja falsche Informationen, wo er ist. Also ja, niemand weiß ja wirklich, wo er ist.
Ja.
Woher wusste man denn in diesem Fall, wo er sich genau aufhält? Das ist ja die interessante Frage.
Das finde ich auch interessant. Man weiß natürlich auch nie so genau, was ist es jetzt wirklich für eine Meldung? Ist es vielleicht am Ende auch von Kreml sogar gesteuert, dass man sagt, pass mal auf, ihr kriegt ihn nicht. Man weiß es halt eben nicht genau. Ne? Man sagt ja auch immer, dass im Krieg das Erste ist, was stirbt, die Wahrheit ist. Und das ist in diesem Zusammenhang möglicherweise auch, ich habe keine Ahnung, dass man es häufiger schon mal versucht hat, ihn zu erledigen. Genauso wie in der Frühstphase des Krieges man ja eigentlich täglich Meldungen gelesen hat, dass man versucht hat, Selenskyj umzubringen. Das haben wir natürlich jetzt alle schon erlebt. Einer meldet sich übrigens auch gerade, das fand ich auch interessant, André Melnyk, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, der hat sich in der Zeit geäußert, da wird ja sowieso derzeit ja immer sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen auf die eine oder andere Art. Da hat, also diesmal geht es aber jetzt mal nicht um Springer, sondern es geht so, dass André Melnyk sich über seinen Nachfolger Makeyev auch geäußert. Er hat gesagt, es ist kein Geheimnis, dass ich Berlin gegen meinen Willen verlassen musste. Ich hätte gerne weitergemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass man viel mehr für die Ukraine hätte erreichen können. Und er sagt über Makeyev, Oleksiy Makeyev, mein Nachfolger macht das anders. Jetzt schwimmen wir nur noch mit dem Strom, lassen uns treiben. Wir wurden zurückgeworfen, lächeln und winken. Das ist natürlich schon relativ heftige Kritik von jemandem, der einen, ich sag's mal ganz vorsichtig, sehr eigenen Stil der Kommunikation gepflegt hatte. Aber die Frage, hat er mit seiner Kritik an seinem Nachfolger möglicherweise recht in der Phase, in der wir uns jetzt befinden und wie wir es so wahrnehmen?
Also ich muss sagen, ich persönlich kann ja nur von mir sprechen, ich fand ihn immer sehr unsympathisch, weil er eben nicht so sehr diplomatisch war, auch nicht in seiner Sprache. Und die Ukraine ist nun mal nicht in der NATO. Ja, wir sind also mit dem in keinem Bündnisfall oder ähnliches. Und natürlich muss man Ländern helfen, die sich im Krieg befinden. Das zählt aber dann für mich auch für alle Länder. Aber da waren manchmal schon Forderungen dabei und sehr krass ausgedrückt. Also ich fand den immer sehr unangenehm. Und der andere ist so unauffällig, dass ich nicht mal kenne.
Ja,
also du könntest mir jetzt wahrscheinlich ein Foto zeigen, ich wusste gar nicht, wie der aussieht.
Ja, ist ein recht großer, beeindruckend, körperlich sehr beeindruckender Mann, der aber, wie du es richtig gesagt hast, nicht weiter in Erscheinung tritt. Und da sind wir natürlich bei ganz anderen Themen, die wir gleich auch noch streifen werden. Da werden wir natürlich mit dir speziell nochmal drüber sprechen. Wenn man ein Anliegen hat, wenn man ein wichtiges Anliegen hat, ein Anliegen, für das die breite Öffentlichkeit möglicherweise gar kein so großes Auge und Ohr hat, ist es dann nicht umso wichtiger, auch einfach zu nerven, auch die Politik der Nadelstiche zu betreiben. Was das angeht, da war Melnyk natürlich, ja, er war nervig, der Ton hat vielen nicht gefallen, kann ich total nachvollziehen, ich habe auch manchmal mit den Augen gerollt, aber in der Sache selbst war er natürlich sehr, sehr erfolgreich, weil er den Druck so hoch gehalten hat und er hat sehr, sehr viel gefordert, weil er, glaube ich, wusste, wer sehr, sehr viel fordert, wird zumindest viel bekommen, besser als jemand, der freundlich und nett und verbindlich ist, aber den Druck nicht aufbaut, weil die Leute alle sagen, ach guck mal, siehste, wir werden von dem nicht öffentlich angeschossen, nur weil wir jetzt hier Business as usual machen. Also in der Sache selbst war er schon relativ effektiv, würde ich sagen.
Ja, da hast du natürlich recht, aus seiner Sicht gesehen, ne, würde man es wahrscheinlich genauso machen. Aber wenn du dann so als Zuschauer vom Fernseher sitzt, denkst du, oh Gott, bloß nicht. Aber das werden wahrscheinlich auch einige von mir denken, wenn der Lange mal wieder irgendwo seinen Senf abgibt. das ist wahrscheinlich der Sache geschuldet und letztendlich aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar.
Bist du der André Melnyk der Pflege?
Ich hoffe doch nicht. Nee.
Gucken mal, wer da spricht.
Novelle im Bundestag, Streit in der Koalition über die Pflege. So schreibt es die FAZ. Der Regierungsstreit zwischen Grünen und FDP weitet sich immer stärker auch auf die Sozialpolitik auf. Er entzündet sich jetzt am sogenannten Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Das wurde jetzt im Bundestag verhandelt und die Grünen werfen der FDP einen Bruch des Koalitionsvertrages vor und erwarten vom Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort. Es geht darum, dass im ersten Entwurf von Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, da hatte man sich noch enger am Koalitionsvertrag orientiert. Und nach Linders Intervention, da wurden aber die Fassungen immer weiter abgespeckt worden. Also das kritisieren die Grünen. So, nun bist du ja nun in der Pflege bekanntermaßen tätig. Auf was für eine Situation blicken wir denn da jetzt in puncto Pflege und Deutschland? Und vor allen Dingen, ist es jetzt mit der Ampel bereits besser geworden?
Ach, mit der Ampel ist nicht besser geworden. Du, jetzt wisst ihr, dass im Wahlkampf wurde, was jetzt zum Beispiel die Pflegekräfte angeht, so viel versprochen von 35-Stunden-Woche, von, ach, was da nicht alle versprochen wurde, das ist ja nach der Wahl völlig vergessen worden wieder. Ja, das ist ja völlig vom Tisch zumindest.
Also gar nicht angepackt? Hast du das Gefühl, dass da überhaupt nichts angepackt? Also erst auch, also ich meine, wir haben ja in anderen Bereichen ist ja auch so, dass vieles versprochen wurde, aber man hat das Gefühl, in der Umsetzung stottert ist. Aber hast du das Gefühl, dass das auch erst gar nicht wirklich angegangen worden ist?
Na guck mal, Herr Lauterbach hat ja zum Beispiel die Krankenhausreform rausgebracht. Genau. Dort ist geregelt, wie die Krankenhäuser finanziert werden. Er selber sagt, dass die Fallpauschalen eigentlich das große Übel sind. Abgeschafft hat er sie dennoch nicht komplett. Und ist ja auch schön, wenn man sagt, wie Krankenhäuser in Zukunft so finanziert werden. Aber was ist denn jetzt nur, wie bekomme ich mehr Pflegepersonal? Das fehlt mir zum Beispiel.
Ja.
Ne? Also da habe ich noch keinen Lösungsvorschlag bekommen. Und jetzt,
weil es werden ja auch immer weniger, die sich bewerben. Ne? Also es geht ja, es ist ja so, dass die Zahl der Bewerber ja immer runtergehen. Ne? Also im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen ist es auf 52.300 gesunken laut Statistischem Bundesamt, ein Rückgang um 4.000 Auszubildende bzw. 7% im Vergleich zum Vorjahr. Also das ganze Klatschen während Corona hat ja offensichtlich nicht dazu geführt, dass die Leute sagen, also ich mach's nur für den Applaus, ich bewerbe mich da jetzt auch mal.
Das Problem ist auch, dass zum Beispiel die Auszubildenden nicht nur immer weniger werden, sondern auch die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung gilt branchenübergreifend als eine der höchsten. Und da muss man sich fragen, letztens kam eine Statistik raus, dass die Schüler in der Pflegeausbildung am meisten verdienen von allen Ausbildungsberufen. Trotzdem ist die Abbrecherquote am höchsten. Da muss man sich ja mal fragen, woran liegt's.
Ja.
Und weil du vorhin Lindner angesprochen hast, lass mal das Thema nochmal kurz aufgreifen. Herr Lindner sagt ja, also es fehlen ja Milliarden zum Beispiel in der Pflegeversicherung. Und auch die Grünen und so und Experten fordern ja, dass man das auch mit Steuergeldern quasi ausgleicht. Mhm. Und Herr Lindner lehnt das ja ab. Herr Lindner stellt sich dagegen. Ne? Sozialpolitik ist ja noch nicht Lindners Steckenpferd. Weißt ja,
Kindergrundsicherung, Knickknack.
Genau, oder Gratis-Mentalität, wenn es um 9-Euro-Tickets geht.
Ja,
richtig. Ja. Was anderes habe ich von der FDP ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Aber was ich genauso zum Kotzen finde, ist, jetzt steigen ja die Beiträge und wir steuern ja auf eine der teuersten Sozialversicherungen aller Zeiten zu.
Ja.
Und ich finde es ganz, ganz scheiße, dass man jetzt Kinderlose besonders bestraft. Also am meisten zahlen die Rentner, ne?
Ja.
Die eh schon wenig Geld haben, die werden am meisten abgezockt. Aber auch Leute, die keine Kinder haben. Und mir geht es gar nicht um die 2-3 Euro, die man da als Kinderloser mehr zahlt. Aber stell dir mal vor, es gibt ja Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder kriegen können.
Ja, ja,
es gibt Menschen, die wurden vergewaltigt und wollen deswegen keine Kinder haben. Also das sind ja wirklich manchmal krasse Schicksale, die dahinter stehen. Und denen sagt man jetzt, übrigens, dadurch, dass du jetzt keine Kinder krank bekommen kannst, musst du ja mehr bezahlen. Das finde ich schon mal blöd. Mhm. Aber ich frage mich halt, wir können ja die Beiträge erhöhen, wir können da so viel Geld reinbuttern, wenn die Gelder nicht in die richtigen Bahnen laufen, ja, dann wird es auch nicht besser, das ist das Problem.
Ja, aber wie kriegt man das hin? Also Gesetz im Fall, es gäbe Gelder, also wo versickern die denn dann? Ne. Weil du sagst, dass sie nicht in die richtigen Bahnen laufen.
Nimm mal,
also
nimm mal zum Beispiel den, den Klinikkonzern Helios, das ist ein Aktienkonzern.
Ja.
Und der hat letztes Jahr 680 Millionen an Fresenius, an die Fresenius Aktiengesellschaft überwiesen. 680 Millionen, nur letztes Jahr.
Okay.
Dann gibt es Investmentfirmen, die aus dem Ausland Altenpflegeheime aufkaufen, die dann auch das Geld rausziehen. Also ich finde, es sollte verboten werden, dass man mit Geldern aus dem Gesundheitswesen spekuliert und so weiter.
Ja.
Natürlich muss man Gewinne erwirtschaften, aber ich würde mir wünschen, dass Herr Lauterbach eine gewisse Prozentzahl festlegt, die von dem Gewinn in Sanierungsarbeiten gesteckt wird, ins Personal, in neue Anschaffungen, neue Geräte etc. pp. Aber es kann nicht sein, dass aus dem Topf der Beitragszahler so viel Geld rausgezogen wird, die dann uns letztendlich fehlt. Und ich wüsste auch nicht, warum wir, ich glaube, es sind 97 Krankenkassen oder 600, ich weiß nicht genau, irgendwas fast 100 Krankenkassen. Brauchen wir 100 Krankenkassen mit eigenem Wasserkopf, mit eigener Lohnabrechnung, mit eigenem hohen Vorstand, die da natürlich auch eine Menge Geld kriegen? Kann man das nicht ein bisschen anders verteilen, anders? Vielleicht reichen auch 5 Krankenkassen, weil weiß nicht. Ne?
Weiß auch nicht, ich bin bei einer, also mir reicht eine. Ne? sag mal, Lauterbach, hast du das Gefühl, der kriegt das noch hin? Wie schätzt du ihn als Gesundheit? Du hast ihn ja auch persönlich kennengelernt.
Ja.
Wie schätzt du ihn ein?
Also, wie sage ich das jetzt vorsichtig? Also Herr Lauterbach ist jemand, ist jemand, der sehr gerne sich an ein Thema festhängt. Ne? Vorher war es Corona, jetzt ist es so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Cannabis-Legalisierung und so weiter.
Ja.
Mhm. Aber wenn er denn von Pflege spricht, dann ist es ganz, ganz selten. Dann macht er mal ein Foto, wo er irgendwie im Krankenhaus am Desinfektionsmittelspender steht. Aber weißt du, ich komme jetzt mal mit einem ganz unorthodoxen Vergleich. Nimm mal die Corona-Pandemie. Ja? Da hat man aus dem Nichts gefühlt, mit einem Fingerschnipsen gefühlt, ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, aber so viele Gesetze erlassen, man hat Berufsverbote verteilt, man hat Kontaktbeschränkungen erlassen, alles zum Schutz der Menschen. Und ich will das jetzt gar nicht.
Sehr pragmatisch.
Ich will gar nicht beurteilen, ob es jetzt richtig oder falsch war, das kann ich sowieso nicht. Aber warum schützt man die Menschen jetzt nicht? Warum macht man jetzt nicht mal mit einem Fingerschnipsen Gesetze aus dem Boden stampfen, die wirklich mal für die Menschen hier draußen, die wirklich auf ärztliche und medizinische und pflegerische Hilfe angewiesen sind?
Mhm.
Weil es sterben jedes Jahr 20.000 Menschen an multiresistenten Keimen. Es sterben jedes Jahr 75.000 Menschen an Blutvergiftungen. Und ich möchte nicht wissen, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die sterben, weil nicht genug Pflege- oder ärztliches Personal vor Ort ist, weil es passiert jeden Tag, dass aufgrund von Personalmangel Menschen zu Schaden kommen und womöglich sterben. Und das ist für mich auch eine Notsituation, der man entgegentreten muss. Und warum macht man dann nicht Gesetze, die eben mehr Pflegekräfte reinholen? Warum? Wie kann es dann sein, dass ausländische Pflegekräfte teilweise 9 Monate und noch länger warten müssen, bis sie überhaupt hierher kommen? Mhm, dann sind sie hier, kriegen ihre Anerkennung nicht und so weiter. Also wenn man was verändern will, dann muss man Nägel mit Köpfen machen und nicht, wie Herr Spahn immer sagte, wie ein Marathonlauf. Ja? Weil das ist ein unfairer Lauf, wenn der Läufer eh schon kaputt ist, der schafft keinen Marathon mehr. Weißt du, was ich meine?
Was ist denn da schiefgelaufen?
Studie behauptet, Pommes machen depressiv. Nicht nur die Bild-Zeitung ist komplett entsetzt. Knusprige Kruste, triefendes Öl und dazu leckere Mayo. Und das soll unglücklich machen? Eigentlich ist es doch immer andersrum. Wer sich die Menschen an einer Pommesbude anschaut, sieht vorwiegend glückliche Gesichter. Und jetzt, ich zitiere die Bild-Zeitung, der Frittenhammer. Laut einer Studie der chinesischen Uni Wangsu sollen frittierte Gerichte nicht nur ungewolltes Hüftgold fördern, sondern auch psychische Erkrankungen begünstigen. Die Studie wurde im Fachmagazin PNAS veröffentlicht. Ich zitiere das noch. Demnach haben Menschen, die regelmäßig frittiertes Essen zu sich nahmen, ein um 12% erhöhtes Risiko an Angstzuständen zu erkranken. Das Risiko für Depressionen ist um 7% erhöht. Also, du kommst ja in gewisser Hinsicht ja aus der Hauptstadt der Pommes, wenn wir jetzt mal Brüssel oder so beiseite lassen. Wie viele depressive Menschen hast du an Pommesbuden zuletzt gesehen? Ist das eine Studie, bei der du sagst, ja, das passt, das kommt hin, oder kannst du das oder mal persönlich gefragt, also hast du dich schon mit Fritten, hast du dir schon eine schwere Wolke herbeigefuttert?
Also wenn meine Frau mich fragt, was willst du denn essen, Schatz, dann sage ich immer Pommes und Steak. Das ist so, ich liebe Pommes.
Ja.
Jetzt kommt die Studie aus China. Mhm. Die essen ja eigentlich eher Reis. Vielleicht kann man die Studie nicht auf andere Länder übertragen. Ich weiß es nicht. Also mich machen Pommes auf jeden Fall nicht unglücklich. Dass Pommes ungesund sind und Frittenfett natürlich auch nicht immer so das Beste, das ist, glaube ich, erwiesen, aber ja, dass jetzt Depressionen herbeiführen, war mir neu.
Also ich gehe mal davon aus, in China wird ja mittlerweile aufgrund der westlichen Zuneigung Coca-Cola, Pommes, das wird da alles schon auch mittlerweile sein. Also wahrscheinlich war sogar der größte Absatzmarkt, McDonald's, Fritten und so. Es soll wohl so sein, dass Acrylamid, das könnte der Stoff sein, der chemische Stoff, also der ja entsteht, wenn Kartoffeln frittiert werden, dass das wohl der Grund ist, dass die Konsumenten depressiv werden. Es ist wohl eine weitere Studie entstanden und da hatten die Forscher etwas Acrylamid in das Aquariumswasser von Zebrafischen beigemischt. Die Folge, die Fische schwammen einsam und träge in dunklen Bereichen des Aquariums herum. Also es hätte wahrscheinlich noch einen halben Tag gedauert und sie hätten angefangen, auch noch einen Podcast aufzunehmen. So einsam und depressiv. Also schon interessant. Ich habe immer gehört, dass das Acrylamid krebserregend ist. Und mir war es immer relativ gleich, weil ich ich mochte es immer ganz gern, wenn es so leicht verbrannt ist, auch bei Chips und bei Pommes und selbst bei Brot oder so. Aber dass das zu Depressionen führt, finde ich schon ganz interessant. Ich habe es nicht gewusst, aber bei dir als regelmäßigem Konsument ist diese Botschaft also offenkundig noch nicht angekommen, merke ich.
Nee, das stimmt. Aber mir ist durchaus bewusst, welchen Einfluss unsere tägliche Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Also man würde sich wundern, welche Stoffe es da noch gibt, die uns krank machen. Und da kommen ja immer neue Studien raus. Ich finde es sehr interessant. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir in Zukunft generell mehr auf unsere Ernährung achten sollten, weil wir sehen ja selber, wir sind eine wohlstandsverwahrloste Gesellschaft. Ja.
Absolut.
Die Leute gehen ins Fitnessstudio, fahren mit der Rolltreppe hoch. Ja. Wir bewegen unseren Arsch gar nicht mehr. Wir bestellen denn bei Lieferando und Co. Also da ist es schon sehr sinnvoll, wenn man auf seine gesunde Ernährung achten würde, ja.
Unterm Radar.
Bayern-Aufsichtsrat zweifelte offenbar schon vor der Saison an Kahn aus zwei Gründen. Das berichtet die TZ, die Münchner TZ. Es war wohl so, dass Oliver Kahn schon im Mai 2022 nach einer Aufsichtsratssitzung zum Gespräch musste zu FC Bayern-Präsident Heiner und natürlich Uli Hoeneß. Bitte, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Und da hat man ihm zum Vorwurf gemacht, dass er sein Auftreten ändern und kommunikativer werden müsse, auch über mehr Empathie für die Mitarbeitenden soll gesprochen worden sein. Finde ich natürlich auch ganz lustig, dass Uli Hoeneß dann sagt, ja bitte, man muss mal seine Art zu reden, muss man mal ändern, ja? Du bist ja eine Lust kennen, Uli. Aber da ist also schon seit längerer Zeit gärt es offenkundig ganz gewaltig. Uli Kahn, also auch intern jetzt nicht unbedingt der Professor Brinkmann für die Mitarbeiter beim FC Bayern. Bist du Fußballfan, Ricardo? Ich weiß es nicht.
Oh nee, also mit Fußball, ich kenne Oliver Kahn, ich kenne auch seine Ja, ich kenne auch seine Ausraster, die er dann immer so hatte, ne, auf dem Spielfeld.
Ja.
Aber nee, mein Sport, ich habe früher sehr gerne Boxen geguckt.
Ja.
Also Mike Tyson, kennst du diese Ära, Mike Tyson noch?
Ja, und so? Natürlich, cool. Bitte, selbstverständlich, klar. Was bist du für ein Jahrgang, Ricardo?
81.
Ja, siehst du, ich bin 77er Jahrgang, also das kenne ich natürlich alles. Ne?
Genau, ja, klar, das war so meine Zeit. Aber Fußball, ja, man guckt sich das mal an, wenn WM oder EM ist, aber da ist Oliver Kahn schon lange keine Spielfigur auf dem Feld mehr. Ne?
Nee, er ist aber, so wie es aussieht, auch bald keine Spielfigur mehr abseits des Feldes, denn das kann halt wirklich sein, dass er bald seinen Job los ist. Man will wohl von Eintracht Frankfurt den Boss Hellmann holen. Das sind natürlich Dinge, die dich jetzt nicht allzu sehr beschäftigen, weil du dich mit Fußball eben nicht beschäftigst. Aber wir werden das mal weiter verfolgen. Was dich möglicherweise trotzdem interessieren könnte, Thomas Tuchel, der noch Trainer des FC Bayern, er soll wohl beim Training ausgerastet sein und hat während des Trainings eine Fahnenstange zerlegt. Das ist doch toll. Also dass da wenigstens mal so ein bisschen, du bist doch bestimmt auch ein Freund großer Emotionen, oder Ricardo?
Ja, und ich glaube, dass es auch manchmal sehr befreiend ist, wenn man die Freien laufen lässt. Ne? Wenn man alles in sich reinfrisst, das kann auch ungesund sein. Und bestimmt noch zu Depressionen führen, aber wenn man da so eine Fahnenstange mal zerlegt, mein Gott, solange er seine Spieler nicht tritt, sehe ich das jetzt erstmal nicht so tragisch.
Weil aber du lässt jetzt deine überschüssige Energie jetzt nicht auch noch an den Patienten aus, sondern du gehst dann wahrscheinlich, gehst du Boxen? Machst du sowas noch?
Ins Fitnessstudio.
Also du bist ja sehr sportlich.
Ja,
also, okay.
Fitnessstudio, ich habe zwei große Hunde und die lasten mich vollkommen aus. Ja.
Okay.
Woanders ist es auch beschissen.
Legal Tribune Online zitiere ich gerne noch zum Schluss. Es gibt nämlich eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main und die mussten sich mit Mietern befassen, die ihrem Vermieter noch Miete schuldig waren und sie haben das aus diversen Gründen gemacht. Da gab es angeblich gewisse Mietmängel in diesem Haus. Also unter anderem soll es da vermüllt gewesen sein, da hat einiges nicht gestimmt, Küchengerüche im Erdgeschossbereich, aber vor allen Dingen gab es das Problem, dass der Vermieter sich im Hinterhof sehr gerne nackt gesonnt hat. Und da haben die gesagt, also das ist nun wirklich, dass da unten irgendwie Schuhe, Ranzen, Tüten und ähnliches da im Flur stehen, das ist okay. Aber den nackten Vermieter da im Hinterhof, also jetzt ist mal Feierabend, das ist also eindeutig eine Mietminderung. Ricardo, sind dir solche Situationen bekannt? Oder ist es möglicherweise so, dass du selber für eine Mietminderung verantwortlich bist, weil du dich selber nackt im Hinterhof sonst? Man weiß es ja nicht.
Also ich hab ja das Privileg, ein kleines Häuschen zu haben und wenn ich mich nackt auf meine Terrasse lege, interessiert es wahrscheinlich niemanden.
Ja.
Aber ich wüsste nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich aus meinem Fenster der Mietwohnung gucken würde und würde dann meinen Vermieter Fahne schwenkend da rumlaufen sehen. Ich weiß nicht, aber ob es dann eine Mietminderung ist, ich meine, zumindest müsste man die ja schriftlich irgendwie einreichen, einfach Geld behalten darf man ja nicht. Also da sollte man, denke ich, schon den richtigen Weg gehen, oder?
Da gibt es dann eine Lex Lurchi, wenn man sagt, so jetzt ist mal wirklich Feierabend, da gibt es so einen Präzedenzfall. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich selber bin auch kein Nacktbaden da irgendwo bei uns im Hinterhof, wäre auch ein bisschen komisch, weil unser Hinterhof bereits zu einem angrenzenden Hotel gehört. Die würden sagen, was machen Sie denn jetzt hier? Was bei uns allerdings ein bisschen problematisch auch ist, wir haben keine Vorhänge. Also insofern haben Nachbarn mir wahrscheinlich auch schon dabei zusehen können, wie ich mich einmal kurz mal untenrum gekratzt habe oder so.
Wieso hast du keine Vorhänge?
Ja, ich weiß auch nicht. Also Niki und ich, liebe Grüße an meine Frau. Wir sind erst seit 5 Jahren in der Wohnung. Wir haben es noch nicht geschafft, Vorhänge zu besorgen. Man weiß ja, da geht mal so das ein oder andere Jahr ins Land. Und wobei, wir haben im Wohnzimmer haben wir Vorhänge. Aber da ich das meiner Frau überlassen habe, hat sie die natürlich zu kurz gekauft. Die sehen aus wie so Hochwasserhosen. Also es ist so...
ist modern.
Ja, ich weiß nicht, bei Jeans heißen die Cropped. Ja. Ne? Cropped Jeans. Bei uns, wir haben Cropped Vorhänge. Na, immerhin. Ne? Also von daher. Aber so spektakulär geht es bei uns zu Hause eh nicht zu. Von daher ist halt auch alles nicht so wild. Ricardo, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Wenn du Lust hast, komm gerne wieder. Einfach so vor der Hunderunde kann man sich doch mal eine Runde unterhalten, oder?
Auf jeden Fall. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, in einem der besten Podcasts Deutschlands dabei gewesen zu sein. Und,
du bist ein Schatz.
Ja. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag heute noch.
Das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und lass dich nicht ärgern. Ich weiß, du kämpfst für eine gute Sache und sei dir unserer Unterstützung immer gewiss.
Danke.
Dankeschön. Mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nir. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking.
Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.